Detektor FM. Zurück zum Thema.
Haben Sie schon mal vom Bamberger Hörnler gehört? Oder schon mal ein Ramelsloher Huhn oder das Ismaninger Kraut gegessen? Nein? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das liegt nicht daran, dass diese Speisen nicht existieren, sondern dass es sie fast nicht mehr gibt. Sie sind alle sogenannte Passagiere der Arche des guten Geschmacks. Diese Arche versammelt bisher 59 vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und Pflanzenarten und sie ist ein Projekt der deutschen Slow Food Bewegung. Wie die Tiere und Pflanzen auf die Liste kommen und was das Ziel ist, darüber spreche ich mit Ursula Hudson. Sie ist Vorsitzende von Slow Food Deutschland. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Verstehe ich das denn richtig? Diese Arche des Geschmacks, die ist sowas wie die rote Liste der aussterbenden Arten nur für Lebensmittel?
Ja, das kann man so sagen. Da gibt es Überschneidungen mit der wirklichen roten Liste der Nutztiere und Nutzpflanzen. Bei Slow Food sehen wir die Arche als die Grundlage sozusagen für die kulinarischen Individualitäten und Besonderheiten auch der Regionen. Und die erfasst eben Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, aber auch Verarbeitetes im Lebensmittelhandwerk, das fast vom Aussterben bedroht ist.
Also kann ich da jetzt nicht auch einfach kommen und sagen, hier bei meiner Oma im Garten, da steht so ein leckerer Apfelbaum, können Sie nicht mal den auch mit draufsetzen?
Doch, das könnte man unter der Voraussetzung, dass man ihn bestimmen kann, dass man weiß, welche Apfelsorte es ist, welche Eigenschaften sie hat für das Kulinarische. Ist es ein Lagerapfel? Ist es ein Frischapfel? Ist es ein Apfel, der sich besonders gut zur Weiterverarbeitung eignet? Oder eben zum Essen, könnte auch ein Kochapfel sein. Und wenn man dann sagen kann, ja, von diesem Apfeltypus gibt es nur noch ganz wenige in Deutschland, dann könnten Sie uns schreiben und sagen, hallo, da gibt es den sowieso Apfel und schaut doch mal, liebe Slow Food Leute, ob es sich nicht lohnt, den aufzunehmen. Denn wir sagen ja bei Slow Food, man muss das essen, was man bewahren will, weil nur sozusagen über die Aufmerksamkeit, aber auch über die Nachfrage, die sich dann dadurch ergibt, durch interessierte Menschen wie Sie oder auch wie mich, kann man eben eigentlich die Produktion anschieben und fördern.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es geht auch so ein bisschen um Regionalität. Es stehen ja momentan nur deutsche Arten auf dieser Liste, beziehungsweise es sind nur deutsche Arten auf der Arche, um mal im Bild zu bleiben. Gibt es denn Pläne, das auch zu internationalisieren oder internationale Arten damit auf die Liste zu nehmen?
Ja, das gibt es schon. Wir in Deutschland als Slow Food Deutschland kümmern uns um die deutschen Arche-Passagiere, aber Slow Food ist natürlich eine internationale Organisation. Slow Food gibt es in 170 Ländern der Erde und in vielen dieser Ländern kümmern sich die Menschen auch um dieses Projekt der Arche. Und so gibt es weltweit bereits über 4000 dieser sogenannten Passagiere auf der Arche. Das heißt, es ist schon sehr weit gediehen. Wir bei uns in Deutschland sind so, ja eben, Sie haben es gesagt, in den End-50ern oder Anfang 60ern der Arche-Passagiere.
Sie haben gesagt, es geht da auch so ein bisschen um mehr Aufmerksamkeit für diese Pflanzenarten, für diese Tierarten. Haben denn die Tiere und Pflanzen da irgendwie einen konkreten Vorteil, dass sie auf der Liste stehen, außer dass eben diese Aufmerksamkeit da ist?
Ja, dadurch, dass man eben vielleicht als interessierter und neugieriger Esser nachfragt, können sie produziert und verkauft werden. Das heißt, man erhält sie eigentlich. Also der Slogan heißt eigentlich essen, was man erhalten will. Das ist ein bisschen anders als beim Tierschutz, wo man so denkt, man sperrt sie besser weg in Streichelgehege. Nein, man muss natürlich den Produzenten, den Tierhaltern, den Gemüsebauern natürlich auch einen Mehrwert bieten, wenn er oder sie sich um solche fast vom Aussterben bedrohten Lebensmittel kümmert. Die sind ja nicht deswegen vom Aussterben bedroht, weil sie vielleicht geschmacklich uninteressant wären, sondern oft ganz im Gegenteil. Sie sind geschmacklich hochinteressant für die regionale Küche vor Ort, was ganz wichtig ist als Zutat. Aber sie haben alle sozusagen, wenn man an moderne, schnelle, super optimierte Lebensmittelproduktion denkt, eine Macke. Das heißt, sie brauchen entweder viel Pflege oder wachsen sehr langsam. Und das ist eben in einem modernen Lebensmittelproduktionssystem oft nicht mehr effizient, all diese Wörter, die Preisoptimierung, die Produktionsoptimierung, die Effizienz. Und da fallen natürlich viele altmodische Lebensmittel, könnte man auch sagen, raus, die aber eben für die kulinarischen Besonderheiten von Regionen ganz bedeutsam sind.
Sie haben gesagt, diese Liste gibt es in über 140 Ländern. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ist das denn eigentlich ein vornehmlich westliches Problem, dass so traditionelle Nutzpflanzen nicht mehr angebaut werden, weil die sich nicht rentieren?
Ach, das ist ein Problem eigentlich all der Länder, in denen das moderne westliche Lebensmittelproduktionssystem Einzug hält mit eben einem Schwerpunkt auf Optimierung, die sich natürlich immer Richtung Preis richtet. Also überall da, wo unser Produktionssystem, wo Lebensmittelindustrie Einzug hält, auch mit all den Möglichkeiten, etwas Originäres zu ersetzen durch etwas Günstigeres, Einfacheres, ob das Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder sonst etwas sind, Aromen, überall da beginnt es ein Problem zu werden. Und deswegen gibt es zum Beispiel gerade ein großes Arche-Projekt in Mexiko, in Lateinamerika, in Brasilien, in China, überall da, wo das eben so am Umschwung ist, wo traditionelle Systeme in moderne Lebensmittelindustriesysteme überführt worden, stellt sich das Problem.
Das ist natürlich noch so die letzte Frage oder eine Frage, die mir auch besonders unter den Nägeln brennt. Was schmeckt Ihnen denn am besten von der Liste?
Ach, das ist schwer zu sagen. Ich bin ja so sozusagen ein breiter Esser und ein neugieriger Esser, der sozusagen das Geschmackswahrnehmungsinstrument gerne auch als Erkenntnisinstrument benutzt. Insofern gibt es sehr viele, die ich da gerne mag. Ich komme, das hören Sie an meiner Sprache, aus dem Süden der Republik, da gibt es eine alte Dreinutzungsrinderrasse, das Murnau-Werdenfelser Rind, das die steilen Berghänge begrasen kann. Davon gibt es wunderbare Milchprodukte, auch das Fleisch, das wächst sehr langsam. Ich finde aber auch so etwas wie das fast vergessene, echte Teltower Rübchen aus der Mark Brandenburg, das es nur von Oktober bis März gibt, etwas Großartiges. Den Maiwirsing, der jetzt dann im Kölner Raum kommt, wenn es eben Mai wird. Sie sehen auch schon an den Namen, dass diese Lebensmittel oder diese Gemüse in dem Fall auch alle etwas sehr Saisonales haben. Da gibt es wunderbare Feldsalatsorten oder Zuckerschoten, Zuckererbsen, Ahrtaler Küchs, Kesselheimer Zuckerschote, das sind, wenn ich jetzt so an die Mehrfarbigkeit der Frühlingsküche denke, die Dinge, auf die ich mich jetzt am meisten freue.
Da läuft mir jetzt auch schon ein bisschen das Wasser im Munde zusammen.
Das ist was Schönes.
Über die Eiche des Geschmacks habe ich mit Ursula Hudson von Slow Food Deutschland gesprochen. Das ist eine Liste, auf der vom Aussterben bedrohte Nutzpflanzen und Nutztiere stehen. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Danke sehr. Tschüss.
Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.